Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, hallo, liebe Zuhörer, das ist die Folge 333 des Computer Club 2 Audiocast. Wer kennt noch 333? Da gab es doch in der Geschichte mal was, 333 bei Issos Keilerei. Aber wir machen hier keine Keilerei, sondern wir freuen uns, dass Sie da sind, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuhören und wollen Ihnen ein paar neue Themen präsentieren. Und ich glaube, unser Wolfgang Rudolf ist auch da.
Ja, der einzige Wolfgang, der heute hier ist. Der andere ist leider einkaufen gegangen worden oder sowas. Ja, leider ist der Wolfgang Back heute Abend wieder nicht da, aber ich begrüße Sie natürlich ganz, ganz herzlich. Und wie Sie mich kennen, habe ich einiges zu schimpfen, aber wir fangen mit ganz seriösen Themen an. Haben Sie schon mal was von BCIs gehört, von BCIs? Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie nicht? Der Heinz Schmitz weiß es auch nicht. Keiner weiß es. Das sind die sogenannten Brain-Computer-Interfaces. Einige Hersteller weltweit haben die auf den Markt gebracht. Die schnallt man sich auf die Birne und greift dort Aktionspotenziale ab zur Steuerung von Spielen. Man kann relativ schnell lernen, wie man denken muss, was man denken muss und wie dann das Spiel beeinflusst wird, wie man damit steuern kann. Das ist ja eine lustige Sache, das haben wir uns ja eigentlich schon früher gewünscht. Ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren hat man mal sowas gebastelt und da waren wir dann in Bonn, der Herr Riesenhuber, der war damals Wissenschaftsministerium oder sowas. Und dem haben wir so ein Teil, so ein selbstgebasteltes, aufgesetzt und er konnte dann tatsächlich durch Denken eine Stehlampe einschalten. Also dem Minister ist damals ein Licht aufgegangen. Und nun gibt es so etwas für ja wenige 100 €, muss man sagen, zu kaufen zur Spielesteuerung und die werden immer preiswerter und immer weiter verbreitet. Was ist nun schlimm daran? Tja, einige Wissenschaftler warnen mittlerweile dazu, diese Geräte von Emotiv und Neurowski einzusetzen, weil sie haben Folgendes ausprobiert. Und zwar haben sie dem Probanden solche BCIs auf den Kopf gesetzt und haben ihnen dann Dinge gezeigt, die Aktionspotenziale haben sie aufgezeichnet. So, und sie konnten dann nach einer kurzen Trainingsphase ermitteln, indem sie diesen Probanden dann Monate gezeigt haben und gefragt haben, ob sie da Geburtstag haben, mit einer über 50%igen Wahrscheinlichkeit, in welchem Monat sie Geburtstag haben, weil die Aktionspotenziale haben diese Menschen verraten. Das ist schon eine tolle Sache. Weiterhin haben sie dann, da gibt es so merkwürdige Geschichten, so P300 Impulse, das sind Impulse, die 300 Millisekunden nach dem Reiz kommen und die in diesen EEG-Daten dann signifikant auftauchen und haben versucht dann damit herauszufinden, zum Beispiel die PIN-Nummern ihrer Kreditkarten. So, und da sind sie nicht ganz so hoch gekommen, sie haben auch noch nicht so viel trainiert, aber 30% waren schon mal richtig und 30% ist deutlich, sehr, sehr deutlich über einem Zufallswert. Das heißt also, wir sind im Grunde genommen auf einem Weg, dass wir für kleines Geld Teile kaufen können, an den Computer angeschlossen und mit ein bisschen Software versehen, die unsere Gedanken interpretieren können. Die können keine Gedanken lesen. Nee, das nicht. Aber Lügendetektor war gestern. Diese Teile lassen sich dann nicht mehr betrügen.
Auf der anderen Seite haben die auch ein großes gutes Potenzial.
Was meinst du jetzt?
Sehr viele, die bewegungsbehindert sind oder verhindert sind, können mit solchen Interfaces dann plötzlich wieder mit ihrer Umwelt kommunizieren.
Gut, wenn Sie das können, wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge auch über diesen Blickschalter da gesprochen. Hier ist eben eine andere, nur dieses mit dem Blick irgendwo drauf gucken und das zu erkennen, das ist eine bewusste Leistung. Was hier geschieht, das sind Dinge, die unbewusst in unserem Hirn ablaufen. Wir können uns gar nicht verstellen und können nicht denken, nee, stimmt gar nicht, ich bin gar nicht in dem Monat geboren, weil das Gehirn weiß ja, in dem bin ich geboren. Und diese Signale können außen abgegriffen werden. Also es ist schon ein erhebliches Gefahrenpotenzial damit verbunden, wenn jetzt die richtigen Leute dahinter kommen Ich denke, die sind schon dahinter gekommen. Schlapphut und Co. lässt grüßen. Da wird man wohl in Bälde dann auch die entsprechenden Gerätschaften dazu haben, die Software dazu haben, die dann in der Lage ist, immer schöner und immer besser aufzuzeichnen, was wir denn eigentlich denken. Schade.
Die Frage ist dabei, ob sich das wirklich so verallgemeinern lässt, dass es für alle gilt, oder ob das wirklich für jeden Einzelnen trainiert werden muss.
Gut, so genau weiß ich das nicht. Müsste man dann mal die Sache verfolgen. Also ich denke schon, dass in vielen Bereichen doch deutliche Ähnlichkeiten sind. Wir haben ja nun die gleichen Gehirne in diesem Sinne. Und die Funktionen, die sind ja auch gleich verteilt bei jedem. Der eine, der riecht nicht hinten links und guckt vorn rechts, sondern jetzt haben wir hier mächtige Störungen drauf. Gerappel und Heinz.
Ja, der Wolfgang Back ist zu uns gestoßen.
Ja.
Ah ja, ja. Einen schönen guten Abend, Herr Back. Wir haben schon gesagt, du warst einkaufen und dann begrüßen wir dich jetzt hier auch.
Ja.
Also, Sie haben es gehört, da war Dingelingeling. Der Wolfgang Back ist zu uns gestoßen. Wollen wir da mal hören, was er zu sagen hat? Hallo.
Ja, hallo. Ich habe es nicht ganz geschafft, pünktlich da zu sein.
Ist jetzt die Ferienzeit zu Ende und du hast im Stau gestanden?
Nein. Das war eigentlich, hätte ich es schaffen können, wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte, aber der Termin ist ein bisschen nach hinten gerutscht gewesen.
Okay, wir sollten mal auf das nächste Thema kommen, und zwar, was mich da so ein bisschen kirre macht. Ich meine, eine Sache ist klar. 2009 wurde die 100 Watt Glühlampe verboten. 2010 wurden die 75 Watt und 2011 die 60 Watt Glühlampe verboten. Ab 1. September 2012 wird die nächste, das heißt die 40 Watt Glühlampe verboten. Dann ist es letztendlich aus. Diese Erfindung von Thomas Alva Edison, ich glaube 1879 hat er die erfunden, hat also doch eine gewisse Zeit gehalten, 150 Jahre fast oder so, 130 sowas. Und dann ist sie in Ungnade gefallen. Und das wäre nun schon schlimm genug, dass wir nun auf giftige Ersatzleuchten umsteigen müssen. Absurd ist, dass wir Halogenleuchten weiter verwenden dürfen. Wir müssen ungefähr sagen, also eine normale Glühlampe, die macht so ungefähr 95% Wärme, 5% Licht aus dem Strom. Eine Halogenlampe so ungefähr 90% Wärme und 10% Licht. Wo da der riesige Unterschied ist, weiß ich nicht. Aber jetzt treibt die EU Blüten, die mich irgendwie an die krummen Gurken- und Bananenzeiten erinnern. Jetzt verlangt die Marlene Holzner, die EU-Kommissionssprecherin, von den Mitgliedstaaten, dass die restlich verbliebenen erlaubten Glühlampen überwachen in den Läden. Das heißt also, wenn wir hier zum Beispiel Speziallampen haben, die irgendwo eingesetzt werden, wo sie stoßgeschützt sein müssen, die also ein festeres Glas haben oder für extrem hohe Temperaturen gedacht sind und so weiter, die sind nach wie vor erlaubt. Aber die müssen extra gekennzeichnet werden, dass man die nicht im normalen Haushalt verwenden darf. Könnte ja einer auf die Idee kommen und sagen, die kann ich ja auch so nehmen. Darf er nicht. Und das heißt, kann ihn keiner verbieten, man kann es schon machen, ist nur nicht gewollt. Und die müssen in den Geschäften, in den Regalen, in einem Extra-Regal liegen, nicht zusammen mit den giftigen Energiesparlampen. Nein, nein, die müssen ganz extra und getrennt sein. Und das soll nun speziell überwacht werden. In Berlin zum Beispiel wurden jetzt 7 neue Planstellen geschaffen für Leute, die durch die Geschäfte gehen und jetzt aufpassen, dass diese noch verbliebenen Glühlampen ja nicht mit diesen giftigen Energiesparlampen zusammenkommen. Sag mal, ist die Welt noch normal? Ist das alles noch so ganz richtig?
Also den Kindern im Kindergarten traut man mehr Intelligenz zu als dem Verbraucher.
Mhm.
Also das mit den Glühlampen, das ist ein Unding, was da passiert ist. Und da sind wir ja nicht alleine dabei, die das kritisieren. Und hier müsste man eigentlich mal mit dem Holzhammer reinhauen. Das sind so viele Dinge passiert, die wirklich diese Idee, und sie, ich habe es heute noch gelesen gerade, dass die parallel lief, diese Idee mit dem Verbot der Glühlampen in Australien. Da lief unser europäisches Verbot mit diesen Glühlampen parallel. Und ich habe mit einem australischen Professor damals gesprochen, der sagte, ja Menschenskinder, wir haben doch nur die hochwattigen verboten, weil wir so viele Holzhäuser haben, die oben eine kleine, irgendwie eine kleine Fassung haben, und da kommt dann so eine 300 Watt oder 200 Watt Birne rein, damit es schön hell ist, und dann brennen diese Kisten.
Jetzt verstehe ich auch, warum das
in diesem Grunde
wurde. Jetzt verstehe ich auch, warum das in Europa auch verboten wurde. Ist doch ganz klar. Wir haben hier zu viel Holzkörper.
Du weißt, dass der Herr Gabriel dahinter steckt, hinter diesen ganzen Sachen.
Mit. Da sind ja noch andere aufgesprungen. Das Problem, das eigentliche grundsätzliche Problem ist ja, dass hier eine Lobbyarbeit getrieben worden ist, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und wenn ich mir ansehe, was Energiesparlampen heute kosten und was versprochen wird und was nicht gehalten wird von Lebensdauer und Helligkeit und so weiter, wenn ich mir ansehe, was LED-Leuchten heute kosten, das ist, gelinde gesagt, eine Schweinerei. Die könnte man zu einem Fünftel des Preises an den Mann und an die Frau bringen und würde trotzdem noch Geld verdienen. Aber Glühlampen sind verboten worden. Die Leute sollen auf die neue Technologie raus. Da kann man sie ja richtig abzocken. Und diese Lobbyarbeit, die da im Vorfeld getrieben worden ist und die unsere Glühlampen aus den Regalen verbannt hat, das finde ich also so beschämend eigentlich für eine solche Volkswirtschaft, für Europa überhaupt. Und dass die Leute nicht hingehen und sagen, ihr könnt mich mal gern haben mit euren Giftkram oder sonst was. Es ist einfach unglaublich. Man hätte hamstern sollen bis zum geht nicht mehr und hätte diese Verordnung damit ad absurdum führen sollen. Aber wir sind ja nun die Hammel, die zur Schlachtbank getrieben werden, und so ist es nun mal. Dass ich aber jetzt...
Noch kannst du sammeln.
Ja.
Diese Woche die kleinen Leuchten.
Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, es werden ja auch noch viele verkauft. Denn nicht der Verkauf ist verboten worden, sondern die Händler dürfen keine neuen mehr einkaufen, dürfen keine mehr importieren oder sowas. Alles, was auf Lager ist, darf verkauft werden. Das dürfen wir auch verwenden.
Ja, und was ist denn, wenn du aus Nicht-Europa kommst und hast diese
Du darfst sie nicht mehr einführen.
Sagen wir mal, darfst du nicht mehr einführen.
Kommst ins Gefängnis, in eine dunkle Zelle, hast du keine Glühlampe mehr.
Ja.
So, jetzt hat sich allerdings auch noch die deutsche Umwelthilfe da hineingehangen und reitet auf diesem kleinen gleichen Schimmel da. Die wollen jetzt als Verband alle diejenigen, die einen rechtswidrigen Weiterverkauf dieser Glühlampen durchführen, juristisch verfolgen. Ich möchte nur mal dem Chef sagen, Jürgen Rech, lieber Jürgen, wir sind oft und immer einer Meinung gewesen, aber dass du dich hier vor einen solchen Karren spannen lässt, wo wir 95% heizen, weniger Heizöl oder Gas dafür brauchen und dass wir nur die Taschen der Lobbyisten bzw. deren Auftraggeber voll machen, ruf mich an, wir reden darüber. Wir kommen bestimmt auf einen Konsens, aber es ist nicht gut, in die gleiche Kerbe zu hauen. Umweltschutz ist gut, hat oberste Priorität, aber nicht auf diese Art und Weise. So, Ende des Themas. Habt ihr ein schöneres?
Ja. Och. Ich habe mal wieder ein Open-Source-Thema.
Gut.
Des Öfteren haben wir schon über Hausautomatisierung gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht.
Ja, immer wieder. Uns ist nie was draus geworden.
Bitte?
Immer wieder. Uns ist nie was draus geworden. Ich kenne das Thema seit 25 Jahren.
Ja, ich auch.
Ja gut, zum Teil habe ich es umgesetzt. Zum Teil noch nicht. Da arbeite ich noch dran. Das liegt aber an der speziellen Features, die ich haben möchte. Aber vielleicht kriege ich ja was. OpenHAB, also Open und dann H-A-B, ist freigegeben worden. Das ist eine quelloffene Hausautomatisierungssoftware oder besser gesagt ein Framework. Also eine Oberfläche, die man über die Hard- und Software der bestehenden Automatisierungslogiken draufsetzen kann. Es wird dabei Verschiedenes unterstützt. KNX wird zum Beispiel unterstützt oder Feldbus wird unterstützt. Und so hat man ein in Java programmiertes Framework, unter dem man seine Applikation hängen kann. Das ist natürlich noch viel Arbeit. Das ist gerade erst in der Version 1.0 freigegeben worden. Ist übrigens eine deutsche Entwicklung von Kai Kreuzer. Und der hat das unter die GNU GPL Version 3 gestellt. Und kann runtergeladen werden und damit kann schon gearbeitet werden.
Ja, welche Hardware steuert das Ding denn? Was mache ich denn? Die Software nutzt mir ja nichts.
Ja, da kommst du jetzt genau auf den Schwachpunkt. Das ist gerade vorgestellt worden. Und die Idee ist dabei, dass ich nach unten hin zur Hardware hin ein einheitliches Interface habe und dafür dann noch die Treiber schreiben muss, damit denn meine wirkliche Hardware, die ich habe, damit gesteuert werden kann. Also, dass die Rollladen rauf und runter gehen, das Licht ein- und ausgeht, dass die Heizung gesteuert wird. Das, was da drüber ist, die Benutzeroberfläche, die ist da. Und es ist auch eine Skriptsprache da, mit der man komplexe Befehle beschreiben kann. Und man kann sich von der Software anrufen lassen über ein XMPP-Protokoll, also wie Google Talk oder Jabber, kann da Benachrichtigungen kriegen, kann darüber auch einfache Befehle absetzen an die Software, kann dann zum Beispiel also über sein Smartphone die Heizung einschalten, das, was wir mit anderen Geräten schon gezeigt haben. Er kann dafür den Android- oder den iOS-Client benutzen, den es schon gibt. So,
wenn man es denn jetzt Heinz, schafft, aber seine... entschuldige, ich muss dich da nochmal unterbrechen. Mhm. Was nutzt mir der ganze Kram, wenn ich damit im Moment nichts schalten und steuern kann? Was nutzt es mir, wenn die Software mich anruft und mir erzählt, du, hör mal, ich kann die Heizung nicht steuern, es ist zwar zu warm oder zu kalt oder sonst was, ich habe keine Hardware, ich kann keine Hardware ansteuern. No. Was nutzt mir, wenn mich ein Auto anruft und sagt, hör mal, ich habe keinen Sprit mehr im Tank, wenn keine Straßen da sind?
Ja, das ist auch schön. Sehr schönes Beispiel. Die Idee dabei ist, dass jetzt dieses Framework oder dieser Open Home Automation Bus der Community zur Verfügung gestellt wird, damit sie genau das machen kann, damit sie genau die Hardware, die existiert auf dem Markt, in das System einbindet. Denn die Idee ist, dass das plattformübergreifend soll, dass egal wo ich meine, ob ich jetzt nun bei ELV, Abus oder wo auch immer meine Automatik kaufe oder meine Hardware kaufe, immer mit dem gleichen System die steuern kann. Das ist also eine Antwort von einem Hersteller A, die Rollladensteuerung habe, vom Hersteller B, die Heizung vom Hersteller C, denn mein Licht ein- und ausschalter.
Eine schöne Idee. Allein mir gilt der Glaube, dass diesmal irgendwas draus wird.
Meinst du, die machen
da mit? Da es ein Open-Source-Projekt ist, ist die Hoffnung, dass nicht die Hersteller mitmachen, sondern dass die Community, also die Anwender mitmachen.
Also da denke ich an meinen sogenannten Lallus zurück, der ja schon vieles steuern konnte. Und da würde mich so eine Oberfläche schon stören. Da würde nämlich nichts mehr funktionieren. Und da waren wir schon einen Schritt weiter, als man das heute scheinbar da mit Open Source angeht.
Ja, es gibt ja zum Beispiel die KNX-Systemtechnik, die Systemtechnik-Bedienebene, für die es Hardware gibt, die wird jetzt schon unterstützt. Ist natürlich nicht alles, was unter KNX läuft. Deswegen, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit da was sehen, und wenn wir da was in die Finger kriegen können, werden wir das auch nochmal zeigen. Denn gerade diese Open-Source-Projekte haben vielleicht die Möglichkeit, dass ich da nicht mit 10 Apps rumlaufen muss, bloß weil ich dann zu Hause mal Licht einschalten will und hab dann die andere App da, weil ich mal die Rollladen rauf und runter fahren will und die andere App dann andere App für die Heizungssteuerung und weiß Gott, was ich sonst noch alles zu Hause machen will. Oder will den Rasenmäher anschmeißen, den Robotikrasenmäher anschmeißen und hab dann dafür noch eine andere App auf meinem Sachen oder auf meinem Rechner drauf. Von daher ist das eine wunderbare Initiative, um da mal eine einheitliche Benutzeroberfläche hinzukriegen, damit man später alles das, was das Haus, die Hausautomatisierung ausmacht, auch fernsteuern kann.
Ich bin mit dir einer Meinung. Es ist eine wunderbare Initiative. Nun warten wir mal ab, was daraus wird. Ich drücke ja die Daumen. Mir würde es ja gefallen, aber mir fehlt wirklich der Glaube.
Es gab schon zu viele Initiativen, die alle nichts geworden sind und die letztendlich auch meistens zu teuer
waren. Wir haben über diese Farce gesprochen, Abstimmung im Bundestag während des Endspieles, dass unsere Daten, die bei den Gemeinden liegen, einfach so weiterverkauft werden können für Werbezwecke und sonstige Sachen. Nun gibt es eine Meldung, die schön ist. Mal sehen, ob sie auch umgesetzt werden kann, die Idee. Und zwar haben am 24. August die Datenschützer auf ihrer Konferenz der Datenschutzbeauftragten den Bundesrat aufgefordert, diesen umstrittenen Gesetzentwurf für dieses neue Melderecht nicht zuzustimmen. Das heißt, einfache Melderegisterauskünfte und so Sachen, die dürfen alle, das ist die Aufforderung jetzt, nur mit Zustimmung des Inhabers, des Dateninhabers weitergegeben werden. Ich hoffe, die Datenschützer finden Gehör. Das wäre nämlich wirklich eine schöne Sache, dass man hier diese Willfährigkeit gegenüber der Lobbyarbeit besonders hervorgetan haben, sich da zwei Parteien mal so ein bisschen bremst. Denn so geht's nicht. Also, liebe Datenschützer, ich finde das toll. Dankeschön.
Was soll man davon halten, dass die europäischen Datenschützer sagen und die Experten sagen, wir brauchen sogar einen europäischen Datenschutz,
um nichts zum Beispiel soll man
Facebook
davon halten.
Und Google, diesen internationalen Konzernen, überhaupt eine Stirn bieten zu können.
Ja, ja, genau. Was die wollen, das ist ja, europäischer Datenschutz wird dann, und das ist meine Prognose, heißen, dass unsere Daten als Bürger noch ungeschützter sind, dass wir noch mehr freiwillig werden der EU. Denn das ist ja das, was immer dabei rausgekommen ist. Dieser ganze Quatsch kam ja von der EU. Das sind ja irgendwelche datengierige, geile Böcke, die nur unsere Daten haben wollen, die einfach nur die Dollarzeichen oder Eurozeichen in den Augen blinzeln haben, wenn sie unsere Daten sehen. Ich halte nichts davon. Also alles, was mit Datenschutz und EU zusammenhängt, taucht nichts. Bisher nicht und künftig nicht.
Sagen wir so, die haben noch nie bewiesen, dass sie es besser können.
Ja, uns auszuhorchen, ja.
Doch, die Schweizer können es besser.
Inwiefern?
Das habe ich immer wieder gehört. Ja, die sind nicht in der EU.
Also gut, dafür verkaufen sie eben die CDs, die mit illegal erworbenen Daten an unsere Regierungsstellen.
Jojo. Und jetzt haben sie ja einen gefangen.
Ja gut.
Ja, aber Spanien will ihn doch nicht ausliefern.
Ist aufgefallen. Tja. Wo sind wir?
Also wir sind da. Ja, das ist doch genauso das gleiche Thema. Ich meine, eigentlich will ich das ja gar nicht mehr anfangen. Aber im Prinzip ist es doch ganz genau das Thema wieder, wo wir drauf sind. Der Staat macht sich zum Hehler. Der Volksmund sagt, der Hehler ist genauso schlimm wie der Stehler. Das heißt, der Dieb, der Datendieb, der verurteilt, gefangen, eingesperrt oder bestraft wird, das ist ja okay. Aber dann müsste man die Leute, die das gekauft haben, genauso einsperren und bestrafen. Denn wo ist denn die Moral hin? Der Staat hat doch keine Moral mehr. Er kauft geklaute Daten. Er provoziert, dass neue Daten geklaut werden. Dass diejenigen, die ihr Geld da wegbringen, vor der Steuer verstecken, dass das eine Sauerei ist. Darüber sind wir uns alle einig, dass die gefangen werden müssen, dass die nachzahlen müssen, dass man denen eigentlich das versteckte Geld wegnehmen müsste. Darüber sind wir uns alle einig. Wer in Deutschland Geld verdient, soll es gefälligst auch in Deutschland versteuern. Und zwar anständig und ordentlich. Nur das, was der Staat macht, und das ist ein tolles Vorbild. Das heißt jetzt, das dürft ihr jetzt alle genauso. Der Staat macht es vor, die moralische Instanz ist da und jetzt dürfen wir das alle genauso machen. Wir dürfen geklaute Daten, geklaute Sachen von anderen verwenden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo läuft da eigentlich diese Welt hin? So moralisch verkommen kann man doch gar nicht sein, dass man das für richtig und für recht erachten kann. Aber, naja, was sage ich?
Es ist doch juristisch abgelegt.
Ja, klar. Von willfährigen Gerichten oder von wem? Ich habe es als Frage gefasst, damit man es mir nicht ans Bein hängen kann.
Ja, also ich finde das unmöglich, was da passiert. Unmöglich, was da passiert. Und vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen passiert.
Genau, ja.
Die internationalen Konzerne reagieren ja schon intern. Wenn du mal die Stellenausschreibungen bei Google dir ansiehst, wird da ein Data Privacy Engineer gesucht. Der soll Mitglied eines sogenannten Privacy Red Team werden, also eine schnelle Eingreiftruppe für den Datenschutz. Das soll eine unabhängige Gruppe werden, die zwar angestellt ist bei Google, aber unabhängig arbeiten kann. und, wie es in der Stellenausschreibung heißt, dafür sorgen, dass die Produkte nach den höchsten Standards entworfen sowie in einer Weise betrieben werden, die die Privatsphäre der Nutzer schützt. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz.
Und das von Google.
Ich vermute mal, dass das Google dazu übergeht, so Sachen zu machen, weil sie als Datenkrake verschrien sind. Zum anderen wollen sie immer mehr in den Geschäftsmarkt rein, also mit Firmen Geschäfte machen, ihre Anführungszeichen Cloud-Angebote, also ihre Dienste, auch im professionellen Bereich einzusetzen. Ist natürlich mit diesem Image der Datenkrake nicht vereinbar. Deswegen machen die auch bei dieser Roadtour, die sie zurzeit machen durch die Firmen, haben sie immer einen Anwalt dabei, der immer sehr detailliert darlegt, welche datenschutzrechtlichen Sachen Google da vornimmt. Und die wollen wirklich dafür sorgen, dass ihr Image der Datenkrake ausgehebelt wird und sie wirklich als seriöses Unternehmen, na gut, sie sind ein seriöses Unternehmen, das ist Quatsch, aber dass sie auch als Partner für eine Firma dastehen können, die auch vertrauliche Daten haben.
Ja, aber im Moment kriegen die Gegenwind. Und zwar Gegenwind zum Beispiel von Apple. Apple will Google von der Suchmaschinenfunktion
wegbringen. Sie wollen, ja.
Das heißt, sie werden andere Suchmaschinen wie Bing zum Beispiel präferieren und Yahoo meinetwegen. Und mir ist es ja schon passiert, dass ich überhaupt nichts getan habe bei meinem iPhone und plötzlich hatte ich eine andere Suchmaschine
eingestellt. Ja gut, iPhone gehört ja nicht dir, sondern hast ja nur Apple Geld gegeben, damit die damit machen können, was sie wollen.
Ja, da wird vieles noch passieren. Also Google spürt im Moment...
Gut, aber wenn Google als Datenschützer, dann würde ich ja viel lieber meinem Nachbarshund ein Stück Leberwurst zum Aufpassen dahinlegen, als Google meine Daten zum Aufpassen zu geben.
Tja. Also was die an Vertraulichkeitsgarantien geben, ist schon immens, was ich da gehört und gesehen habe.
Der Hund vom Nachbarn wedelt auch mit dem Schwanz und lacht mich an, wenn er meine Leberwurst sieht, ja.
Man muss davon ausgehen, dass es ein seriöses Unternehmen ist und das, was die in Verträgen zusichern, auch halten. Und dass die Verträge mit Unternehmen anders sind als die Verträge für die Gratisangebote, die sie haben, das nehme ich doch mal fest an. Denn da sitzen natürlich auf beiden Seiten.
Dann kommt wieder ein amerikanisches Gericht und da sagt ein Richter, du musst die Daten rausgeben und fertig. So einfach ist das doch heutzutage. Da kann doch ein Google versprechen, was auch immer es will. Und ob die jetzt einen Deal machen mit dem Gericht oder sonst was, weiß ich alles nicht. Aber dann gibt's eben ein Gerichtsurteil und dann kriegt er eben wieder seine Daten auf 170.000 gedruckten Seiten oder von mir aus modernerweise sogar auf DVDs oder auf Flash-Speichern. Die sind doch nicht geheim, die sind doch nicht absolut geschützt, das geht doch gar nicht. Das sind doch alles nur Wunschvorstellungen.
Habt ihr das gehört, dass es jetzt einen Inuit-Stamm gibt im tiefen Alaska, die Google gebeten haben, das Street View über ihren Inuit-Ort...
Ja, und da sind die Google-Jungs mit dem Fahrrad hingefahren.
Ja, genau. Ist doch eine tolle Sache, oder? Denn die wollen zeigen, dass sie nicht mehr in Iglos leben, sondern Häuser haben. Und dafür ist Street View dann gut.
Ja, die müssen ja auch überall hinterherlaufen. Der Ermano Goyer, sagt euch das was?
Goyer.
Ein Jurist aus Passau.
Ermano Goyer. Goyer ist ein Künstler.
Nee, nicht Goyer, Goyer.
Goyer.
Wir haben doch von dem geschätzten Herrn Kirchhoff diese wahnwitzige Idee Haushaltsabgabe, die ab 2013 greifen soll.
Ja.
Und diese Haushaltsabgabe, dagegen geht er jetzt vor und er versucht jetzt nachzuweisen, dass hier Ungleiches gleich behandelt wird und deswegen der Gleichheitsgrundsatz dagegen verstoßen wird. Das ist die eine Geschichte und der andere Weg, wo er versucht dagegen vorzugehen ist, dass er nachweisen will, dass das eigentlich eine Steuer ist und dass da die Länder gar nicht berechtigt waren oder sind, diese Steuer zu erheben. Und jetzt versucht er also noch, wird wohl bis in das nächste Jahr hineingehen, das Verfahren, noch diese Geschichte zum Kippen zu bekommen. Es gibt einige Juristen, die geben ihm doch eine ganze Menge, positive Wünsche und sagen, es könnte durchaus sein, dass sich hier irgendwo etwas tut. Wir müssen es abwarten. Ja.
Es ist schon ein bisschen komisch, schon so von Feeling her. Ist schon ein bisschen komisch, warum man das jetzt so macht, weil ja die alten Sachen mit Antenne und so, das greift ja alles nicht mehr.
Ja. Also, es gibt so viele Verbreitungswege.
Er geht auf die Definition des § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung, wo drin steht, dass Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an denen das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. So, daran hängt er sich auf. Und er sagt also, dann handelt es sich bei dieser Rundfunkbeiträgen dann um eine Steuer und um nichts anderes. Und das darf nicht sein. Er bezieht sich aber jetzt auf die bayerische Verfassung, muss man sagen. Nur das hat natürlich, weil es ja ein Staatsvertrag ist zwischen den Ländern, dann auch Auswirkungen auf andere. Wenn der bayerische Verfassungsgerichtshof sagt, nee, Kinder, das Ding, das darf nicht so sein, dann müsste Bayern das kündigen und dann geht's wieder von vorn los. Aber in anderen Länderverfassungen haben wir ähnliche Dinge drin. Also wenn er damit durchkommt, wenn die Richter der Meinung sind, okay, der Junge, der ist schlau, der hat recht, was ich ihm wünschen würde, weil dann könnte es durchaus sein, dass es hier einen größeren Knall gibt. Aber man wird sehen, wie schnell dann der Gesetzgeber arbeitet. Wenn es um solche Dinge geht, sind sie immer extrem schnell. Alles andere, das kann ja warten.
Ja, offensichtlich kann man ja recht beugen. Das haben wir ja schon gesehen.
Ja, wenn es aber gebeugt ist, ist es hinterher wieder gerade.
Tja.
Ja. Ich glaube, wir sollten nochmal über den Shop reden.
Ja, und dann den Daumen hoch tun.
Da wir alleine angefangen haben, dürfte dann der Wolfgang Back jetzt die Verabschiedung machen.
Also sind wir einfach ruhig, sagen Tschüss und er kann jetzt reden, was er will.
Ja, genau. Ich freue mich darüber, dass ich endlich einmal einen Platz bekomme, wo ich mal sagen kann, dass ich mich freue, dass ich dann doch noch zu euch gefunden habe und dass ich da einiges Schlaue dazu beigetragen habe, wenn es auch noch hätte mehr sein können, weil ich zu spät kam. Es tut mir leid.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.